Du wachst auf, gehst ins Bad, schaust in den Spiegel und dein Gesicht wirkt etwas voller als gestern. Leicht verquollen, leicht aufgedunsen. 2 Sekunden später weiß Social Media auch schon warum. Cortisol Face. Zu viel Stress, zu viel Hormon, zu viel Wasser, zu viel Cortisol. Eine wunderbar einfache Geschichte. Nur leider vermischt sie vollkommen verschiedene Dinge. Heute erzählen dir Max und ich, welche das sind und warum die Antwort viel weniger mit deinen Nebennieren zu tun hat, als mit deinem Alter. Ich habe gestern in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal 15 Minuten meiner Zeit auf TikTok verbracht. Die bekomme ich jetzt zwar nicht wieder.
Ja, wirklich, ja.
Aber ich habe mir dann so ein paar Reels zum Thema Cortisol-Face angeschaut, worüber wir heute sprechen wollen. Und es ist unfassbar, wie viel Scheiße da erzählt wird.
Aha, muss man gleich reingefahren.
Dazu sagen, gleich reingefahren. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die 15 Minuten bekomme ich nie wieder zurück. Trotzdem fand ich es nochmal ganz spannend zu sehen, was denn da alles so erzählt wird. Und ja, wie wenig das mit Medizin zu tun hat, sagen wir mal so. Wann bist du dem Begriff das erste Mal begegnet? Also Cortisol-Face jetzt.
Ja, tatsächlich mit Cortisol-Face bin ich kaum begegnet. Also bin ich tatsächlich eher in der Recherche, okay, was könnten noch spannende Themen für uns sein, begegnet, also wenn ich ganz ehrlich bin. Aber natürlich bekommt man auch natürlich übers männliche Instagram-Reel, was ja quasi ich noch benutze, wo ich ja eher so männlichen Content bekomme, wo es dann nicht um Cortisol-Face selber geht, aber natürlich auch darum geht, okay, wie kann ich Cortisol optimieren? Und das natürlich schon auch Cortisol da sehr stark dargestellt wird wie etwas, was erstmal schlecht ist, ne? Und was auch ja so eine gewisse Puffiness im gesamten Körper eigentlich verursachen kann, ne? Was jetzt auch nicht grundlegend falsch ist, ne? Deswegen fand ich das dann eigentlich ganz spannend auch zu sehen, natürlich wie das auch im, sage ich in meinem weiblichen Kontext, dann im Beauty-Kontext dann auch so aufgerieben wird, dass es am Ende ja der Cortisol-Face ist, ne? Und ich meine, den Cortisol-Face kennt man ja, auch aus medizinischer Sicht, aber der ist schon, also da muss man schon echt viel Cortisol haben, dass der wirklich ein Cortisol-Face wird, so ein richtiges Mondgesicht wird. Und ich meine, es gibt viele Gründe, und da werden wir auf jeden Fall auch drauf eingehen, warum dann das Gesicht auch ein bisschen breiter sein kann und dass es nicht unbedingt immer Cortisol sein muss, werden wir, glaube ich, auch aufräumen. Und das, ich glaube, ich würde schon sagen, das Cortisol-Face an sich, das ist schon so ein bisschen Mythos, ne? Also da ist so ein Funken Wahrheit mit reingestreuselt, aber das meiste davon ist schon.
Also vor allem das auf TikTok halt, ne?
Muss ja, man ich habe offen gesagt noch nie so ein Video gesehen, du kannst es mir gerne noch bildlich beschreiben.
Ja, ich habe da gestern eine Menge angeschaut und ich meine, was ist das TikTok-Cortisol-Face, sage ich jetzt mal dazu? Im Grunde wachst du morgens auf und du hast ein pralles Gesicht. Erstmal, also es ist so ein bisschen puffy, deine Wangen sind ein bisschen praller. Unter den Augen oder auch bei den Lidern hast du dann so ein bisschen eingelagerte Flüssigkeit. Also du bist so ein bisschen aufgedunsen. Und das führt dann oder hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass so ein sichtbares Problem, und Anführungszeichen Problem, sage ich jetzt mal, also dass das Gesicht in der Früh auch einfach ein bisschen praller ist, dass man so ein paar Wassereinlagerungen hat, vielleicht so eine leichte Rötung auch noch dabei hat, die auch einfach von dem Polster kommen kann, auf dem man geschlafen hat. Das trifft dann auf so ein altbekanntes Feindbild wie Cortisol, wo, wie du schon gesagt hast, was häufig auch einfach genannt wird als, das ist schlecht, wir wollen kein Cortisol haben, wir müssen weniger Cortisol haben und so weiter und so fort. Dass auch das Blödsinn ist, kommen wir ja eh später nochmal dazu. Aber deswegen, glaube ich, funktioniert diese Kombination so gut und deswegen ist es auch so trendig geworden, aus dieser Kombination zwischen einem Sicht, zwischen was man sehen kann und dem altbekannten Feinbild, dann hat man das einfach zusammengestöpselt. Und es funktioniert auch deshalb so gut, weil man natürlich Produkte verkaufen kann, die gegen dieses Cortisol-Face helfen.
Ja, sollten also, wir mal
wir
machen.
Wir kennen diese Gua Sha-Steine zum Beispiel.
Ah ja, ja, das ist aber zumindest echt angenehm.
Also, da will ich gar nichts gegen sagen.
Meine Freundin hat das auch, ich finde das total angenehm.
Ich will gar nichts gegen sagen und natürlich gibt es auch, also natürlich gibt es das, dass du in der Früh aufwachst und dein Gesicht praller ist als an anderen Tagen.
Ne? Ja.
Das ist ein Fakt, es gibt es tatsächlich. Ich will auch nicht abstreiten, dass ein Gua Sha-Stein oder eine gewisse Kühlung oder so Kühlpads oder so Kühlroller, dass die dann auch angenehm sind.
Aber es hat nichts mit Cortisol zu tun.
Genau, es hat aber halt nichts mit Cortisol zu tun. Das ist der eigentliche Fakt. Aber ja, trotzdem ist das natürlich, diese Vorher-Nachher-Bilder, die sind ja sehr einprägsam, weil das funktioniert, also wenn du dann dein Gesicht jetzt auch einfach in eine Schüssel voller Eiswasser tauchen würdest, würde es danach auch anders aussehen. Ne? Weil das führt ja am Ende dazu, dass sich deine Gefäße zusammenziehen und dass diese dass das Gesicht dann einfach wieder ein bisschen crisper wirkt. Und ja, das ist im Grunde der ganze perfekte Sturm für so einen Trend wie das Cortisol-Face, würde ich mal sagen. Was macht den Cortisol dann jetzt eigentlich in dem ganzen Zusammenspiel? Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir dazu kommen, wieso das meistens nicht im Cortisol liegt. Wofür brauchen wir den Cortisol eigentlich, um den Mythos so ein bisschen zu entkräften, dass Cortisol schlecht ist und dass wir eigentlich möglichst wenig Cortisol haben wollen?
Genau, also ich glaube, dafür müssen wir einfach mal ein bisschen das Framing ändern, weil was ist das eigentliche Framing für Cortisol? Ich glaube, fast jeder, der hier zuhört, wird sicher mal von Cortisol gehört haben. Und ich glaube, fast auch jeder dieser Personen, die davon gehört hat, wird sagen, okay, das ist das Stresshormon. So. Und das ist eigentlich nicht korrekt. ich würde sogar eher das Energiebereitstellungshormon nennen. Ne? Und das ist auch das viel schönere Framing. Aber natürlich kann dieses Energiebereitstellungshormon entgleisen in verschiedene Richtungen. Ne? Und dann kann das mit Stress zusammenhängen. Aber der Stress kommt vorher und dann entgleist vielleicht das Cortisol durch diesen Stress, wie viele andere Dinge übrigens auch entgleisen durch Stress. Ne? Aber Cortisol ist per se, also dass es ein Stresshormon ist, ist eigentlich falsch. Und es ist auch so, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir in einer wirklich krass stressigen Situation sind, dann sind diese wirklich, also die Dinge, die wir merken, das sind Adrenalin und so. Ne? Das sind andere Hormone, ne? Und nicht Cortisol. Das heißt, es ist einfach grundsätzlich mal falsch. Ne? Was natürlich schon stimmt, wenn du, ich sage mal, im chronischen Stress bist über 2-3 Monate, dass tendenziell Cortisol nachts nicht mehr so richtig runterkommt. Das stimmt. Ne? Aber das bedeutet einfach nur, dass dein natürlicher Rhythmus beeinflusst ist. Ne? Das heißt, dein Körper versucht auch abends mehr Energie bereitzustellen, um diesem Hunger, diesem Stress irgendwie hinterherzukommen. Also es geht am Ende, geht es immer um Energie. Und ich glaube, das ist das große Reframing, was wir jetzt einfach mit der Folge am Ende wirklich mitgeben wollen. Es geht um Energie und nicht um Stress.
Ich meine, es wird in dem Kontext von Stress ausgeschüttet. So, ich glaube, deswegen, kommt auch der Begriff. Aber der Zweck von Cortisol ist dann, wenn der Körper im Stress ist, dann will man ja möglichst viel Energie haben, klassisch Fight or Flight, ne, um wegzulaufen, um sich zu verteidigen. Ob das jetzt psychischer Stress ist oder physischer Stress durch eine Verletzung, ist jetzt erstmal egal. Das ist ein Stressor, es wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol sorgt dafür, dass viel Energie bereitgestellt und mobilisiert wird und wir die dann auch zur Verfügung haben. Ne? Und in der heutigen Zeit ist das natürlich ein bisschen dysfunktionaler geworden. Das muss man sich ja auch sagen. Man hat heute viel mehr Stressoren bzw. andere Stressoren als noch vor 100 Jahren. Ne? Alleine schon durch Social Media, durch diese ständige Verfügbarkeit auch einfach von Nachrichten. Wenn die USA den Iran angreift, hat man das früher nicht innerhalb von einer Minute auf dem Handy gehabt, sondern es hat ein bisschen gedauert, bis es dann im Radio war oder in der Zeitung war und so weiter und so fort. Und man hat ja dann auch nicht den ganzen Tag Radio gehört. Also diese...
Es gab vor allem nicht diesen Detailreichtum, ne? würde ich behaupten. Und nicht diesen konstanten Schlagapparat von da ist jetzt die News. Also das ist auf jeden Fall
auf dich einprasselt.
Sicherlich deutlich schlimmer geworden. Obwohl wir es ja wahrscheinlich gar nicht anders kennen. Ne?
Wir kennen es nicht anders, aber... Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das früher auf jeden Fall deutlich angenehmer war, sagen wir mal so. Und Cortisol an und für sich schwankt ja im Tagesverlauf. Ich glaube, viele wissen, dass es in der Früh zu einem Cortisol-Peak kommt und der dann im Laufe des Tages abnimmt. Was allerdings nicht stimmt, ist, viele Leute glauben, man wacht auf und wenn du aufwachst, dann kommt der Cortisol-Peak und dann gibt es praktisch kein Zurück mehr, dass du nicht mehr einschlafen kannst. Das funktioniert aber nach einer ganz, ganz klassischen zirkadianen Rhythmik. Das Cortisol steigt schon bevor du aufwachst an. Und wenn es dann am Peak ist, dann wachst du halt auf und dann ist der Körper wach genug, alert genug, um in den Tag zu starten. Und der Peak ist in der Früh und der nimmt dann über den Tag hinweg langsam ab. Und natürlich willst du, dass es am Abend so niedrig wie möglich ist, damit du schlafen kannst, ne? Damit du dich erholen kannst. Und damit du auch in diese Tiefschlafphasen kommst und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es gibt diesen klassischen Anstieg, der passiert schon vor dem Aufwachen. Und wenn du dann aufwachst, gibt es nochmal einen kleinen Peak. Das ist dieses klassische Cortisol-Awakening-Response. Aber der Hauptpeak, der ist einfach zirkadianen vorherbestimmt. Deswegen ist es ja so gut, eine immer gleiche Schlafroutine zu haben. Gleiche Zeit ins Bett gehen, gleiche Zeit aufstehen, weil dann ist es so ein richtig eingespieltes System im Körper. Ich versuche das zum Beispiel schon lange, lange, lange so zu machen und ich wache jeden Tag, egal wann, ich wache immer um 7 Uhr auf. Kurz vor 7 Uhr. Mit Wecker, ohne Wecker, auswärts, nicht auswärts, ist immer 7 Uhr. Früh ins Bett, spät ins Bett, es ist dann eigentlich immer 7 Uhr und das ist ja schon angenehm.
Ja, so tendenziell genau beim Schlafen sagt man ja generell, das Wichtigste ist, dass du eigentlich immer zur gleichen Zeit aufwachst, zur gleichen Zeit im Bett ist gar nicht, es ist dann zweitrangig, aber du willst natürlich immer den gleichen zirkadianen Rhythmus irgendwie einhalten. Aber gut, wir haben sicher auch schon mal eine Schlafepisode gemacht, wo wir das so ein bisschen besprochen haben.
Ja.
Und da spielt natürlich Cortisol absolut mit rein. Und das Interessante an Cortisol ist ja auch, dass alle sagen ja, okay, wir müssen das irgendwie jetzt immer weiter senken, was weiß ich, ne? Und das stimmt in manchen Kontexten wahrscheinlich auf jeden Fall. Also vorm Schlaf willst du es auf jeden Fall so gut wie möglich runterbringen. Aber zum Beispiel ist es ja eigentlich so, dass wenn du jetzt morgens diesen Spike hast, dann willst du ja, dass quasi dein Cortisolspiegel für die nächsten Stunden auf jeden Fall auch hoch bleibt, damit du eben auch performen kannst, ne? Damit du viel Energie in der Arbeit hast, damit du klar denken kannst und so weiter und so fort. Ne? Also du willst ja so eine Konstanz da drin haben. Deswegen sagt man ja auch und sagen auch viele, ja, okay, du trink bitte so 60 bis 90 Minuten nach dem Aufwachen, dann noch einen Kaffee, weil dann hältst du diesen Block an Cortisol so lange aufrecht wie möglich. Ne? Und ich glaube, deswegen will ich dieses Reframing nochmal so ein bisschen wiederholen gerade. Es ist einfach enorm wichtig, dass wir da über Energie sprechen und nicht über Stress. Ne? Weil eigentlich ist Cortisol was Positives. Es kann nur passieren, dass wir zu viel von diesem Positiven haben und dann können wir halt nicht mehr gut schlafen und so weiter. Ne? Mhm. Aber ganz wichtig, dass man eben immer an Energie denkt. Ja.
Ja. Um so ein bisschen wieder zurückzukommen auf das Cortisol-Face, das ist ja schon, das hat theoretisch eine medizinische Grundlage. Man nennt es aber dann nicht Cortisol-Face, sondern das ist einfach ein Symptom oder eine optische Veränderung, wenn man Morbus Cushing oder Cushing hat. Ich weiß bis heute nicht, ob man Cushing oder Cushing ausspricht. Man findet auch im Internet nur 35 Videos, wo sie da anders ausstellt, deswegen habe ich jetzt mal beides erwähnt.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist eine Erkrankung und das tritt am allerhäufigsten auf, wenn man sehr, sehr lange, sehr hoch dosiert mit Cortison behandelt wird. Also mit Glukokortikoiden, also vor allem eine Cortisontherapie, weil es einfach das Häufigste ist, weil man das auch für Erkrankungen brauchen kann. Also wenn wir jetzt an Autoimmunerkrankungen denken und man über sehr lange Zeit das Immunsystem unterdrücken möchte, dann macht man das mit Cortison. Also es gibt natürlich auch viele neuere Medikamente, die auch das Immunsystem runterfahren. Aber in der Vergangenheit wurde da sehr lange, sehr hochdosiert mit Cortison behandelt. Und da kann es irgendwann sein, dass man reinrutscht in diese komplette Dysregulation von dem ganzen Cortisolsystem. Und was passiert da? Es kommt zu einer optischen Veränderung. Und zwar, die sieht man einerseits im Gesicht. Und das kann man super, super gut mit einer Blickdiagnose lösen. Das ist eben nicht das, was man auf TikTok sieht, sondern das ist eine ganz klassische Fettverteilung, dass das Fett, diese Fetteinlagerungen, die passieren eher in den Wangen und in der unteren Gesichtshälfte. Ne? Also eher so in dem Bereich hier, wenn jetzt jemand Video sich anschaut, dann passiert das eher hier so im unteren Bereich und man bekommt dann so ein klassisches Mondgesicht. Ne? Es wird sehr rundlich und vor allem mit einer Betonung auf den unteren Bereich. Und das kann man sehr gut messen, sehr gut sehen und das ist auch sehr selten. Es ist das Auftreten, wie viele Menschen sind von so einem Morbus Cushing betroffen? Das sind zwischen 2 und 8 Fällen pro 1 Million Menschen. Österreich hat knapp 9 Millionen Einwohner, 9 mal 8 ist 72, also in etwa 70 Leute in Österreich sind von so einem Morbus Cushing dann pro Jahr neu betroffen.
Super, und das ist auch was wirklich selten. Schlimmes. Ne? Also die sind in der Regel leider massiv übergewichtig. Ne? Und das wirkt sich dann auch extrem auf die Blutfettwerte aus, auf die Herzgesundheit, auf die vaskulare Gesundheit. Ne? Und solche Menschen, die müssen schon sehr früh dann präventiv behandelt werden. Das reicht dann aber häufig nicht. Die sterben dann auch häufig sehr früh an Herzinfarkten, Schlaganfällen, was weiß ich. Also alles, was halt irgendwie mit Gefäßen zu tun hat, die halt verstopfen können, weil das halt sehr, sehr früh auch dann bei denen eintritt durch die krasse Fettleibigkeit. Ne? Also es ist wirklich was sehr, sehr Schlimmes leider. Und ich kannte auch einen, ich weiß noch, als wir in Innsbruck studiert haben, da habe ich einen mal kennengelernt, über die Zeit hinweg, über Freunde. Und der ist auch mittlerweile gestorben. Also wirklich schlimm. Und der war in seinen 20ern. Ne? Also Mitte 20 gestorben an einem Herzinfarkt. Unfassbar. Also und deswegen, deswegen ist natürlich diese Bezeichnung Cortisol Phase ist einfach falsch. Ne? Also das ist einfach nicht das Gleiche. Da spricht man wirklich von zwei grundverschiedenen Dingen. Aber wir haben gleich ein paar Erklärungen parat, ne?
Genau.
Was das eigentlich ist.
Ja, und bei diesem Morbus Cushing, das ist ja, wir haben ja jetzt nur über das Gesicht gesprochen, wie du schon sagst, es kommt dann zu einer sehr stammbetonten Fettleibigkeit. Das heißt, Arme und Beine sind sehr, sehr dünn, aber vor allem der Rumpf, der ist dann sehr, sehr voluminös. Diese Leute bekommen auch so violettfarbene Dehnungsstreifen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was man aktuell auf Social Media sieht. Und das kann, also man kann dieses Cushing-Syndrom, das bekommt man nicht nur auf Basis von einer Cortisontherapie. Das kann man auch, man kann auch daran erkranken, also einfach, wenn es eine Dysfunktion in dieser ganzen Regulation gibt oder durch Tumore zum Beispiel, genau, kann das auch sein. Aber halt ein weiterer Grund, der gar nicht so selten ist, ist eine sehr, sehr lange und hochdosierte Cortisontherapie. Aber auch da ist es selten. Also jetzt nicht irgendwie die Sorge bekommen, nur weil man jetzt mal für eine gewisse Zeit Cortison nimmt, dass man dann ein Morbus Cushing bekommt. Es ist immer noch sehr selten, weil das betrifft diese 2 bis 8 Fälle pro Million Einwohner pro Jahr. Das betrifft ja alle Fälle. Ein Tumor, eine endogene Erkrankung und auch eine Cortisontherapie. Also super, super selten.
Ja.
Dann der zweite Punkt, was Cortisol macht, ist ja, es beeinflusst gewissermaßen auch den Wasserhaushalt. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Parallele zwischen dem Cushing und dem Cortisol-Phase, was man auf Social Media sieht. Es sorgt nämlich dafür, sehr hohe Glukokortikoidspiegel, also sehr hohe Cortisolspiegel oder Cortisonspiegel, sorgen dafür, dass wir mehr Wasser im Körper behalten, weil es die Ausscheidung von Natrium und Kalium beeinflusst. Und deswegen kommt es dann auch zu diesen Wassereinlagerungen, die bei Personen mit Morbus Cushing ganz normal sind, aber auch bei Leuten, die mal schlecht schlafen. Ich will das jetzt gar nicht rein auf Stress zurückführen, aber wenn man schlecht schläft, dann hat die Niere ja auch in der Nacht nicht ausreichend Zeit, Wasser auszuscheiden. Oder wenn man sich sehr salzreich ernährt am Abend, also nochmal sehr, sehr spät eine Pizza isst, da vielleicht noch ein bisschen extra Salz drauf macht oder Sardinen zum Beispiel oder Thunfisch oder was weiß ich, wenn man das am Abend noch isst, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass man in der Früh ein etwas volleres Gesicht hat, rein durch diese Wassereinlagerungen. Das geht aber dann auch einfach wieder weg.
Genau.
So. Ja. Also das ist der Punkt 2, dieser klassische Wasserhaushalt. Und diese klassischen Alltagsmechanismen, die dieses Cortisol-Phase auftreten lassen können, vielleicht trennen wir uns auch einfach von dem Begriff Cortisol-Phase, weil der ist eh falsch. Dieses Puffy-Phase, was einfach dafür sorgt, dass man in der Früh diese vollere Optik hat, das ist in den allermeisten Fällen, ist es eh nicht Stress im eigentlichen Sinne. Also das Cortisol sorgt nicht dafür, dass dein Gesicht in der Früh so aufgedunsen wirkt, sondern das sind eher diese sekundären Sachen. Wenn du viel Stress hast, dann schläfst du weniger, du schläfst schlechter. Erster Punkt. Du trinkst, üblicherweise sorgt das auch dafür, dass man, wenn man Stress hat, dass man eine geringere Impulskontrolle hat. Das heißt, man ernährt sich schlechter, man trinkt vielleicht auch mal mehr Alkohol, man hat mehr Hunger, man hat mehr Cravings, weil Cortisol ist hoch, es will Energie bereitstellen. Wenn diese Energie nicht mehr aus dem Körper kommt, dann wirst du dazu verleitet, auch einfach mehr zu essen, Heißhungerattacken zu bekommen, auch später abends nochmal zu essen, einfach weil du Hunger hast. Und diese ganzen Faktoren sorgen einerseits dafür, dass du über die Zeit hinweg natürlich Gewicht zunehmen wirst, aber nicht dich klassisch in diesem Bereich, wo es beim Cortisol fällt, was beim Morbus Cushing der Fall ist, sondern halt einfach eine normale, gleichmäßig verteilte Gewichtszunahme und auch einfach spätes Essen, viel Salz, dass du in der Früh dann aufwachst und mehr und ein volleres Gesicht hast. Man kennt das auch einfach von Alkohol. Ne?
Ja.
Wenn ich Alkohol trinke, habe ich in der Früh dann auch ein etwas pralleres Gesicht. Ist auch ganz normal. Wieso kommt das dazu? Weil Alkohol zu einer Gefäßerweiterung sorgt, macht die Gefäße weiter, sorgt dafür, dass die Durchblutung steigt. Und wenn lokal im Gesicht die Durchblutung steigt, dann wird auch mehr Wasser aus den Blutgefäßen oder mehr Flüssigkeit aus den Blutgefäßen ins Gewebe gedrückt. Und das lagert sich dann auch einfach mal im Gesicht so ein bisschen ab. Aber das ist geht auch dann im Laufe des Tages wieder weg. Ne? Man kann das natürlich ein bisschen unterstützen mit so Bürsten oder mit diesem Gua Sha Stein oder wie auch immer, einfach weil es ein angenehmes Gefühl gibt. Wenn man das nicht macht, geht es trotzdem im Laufe des Tages wieder zurück. Und zwar schon innerhalb von ein paar Stunden.
Ja, ich denke, das Argument hinter diesen Gua Sha ist am Ende, du hast natürlich schon, ich sag mal, einen komplexen Faszienapparat im Gesicht irgendwo, ne? Im Zusammenhang auch mit der gesamten Gesichtsmuskulatur. Viele Menschen haben verspannte Gesichter, auch einfach durch einen verspannten Kiefer. Das überträgt sich dann, wenn du den ganzen Tag Stress hast, schaust vielleicht den ganzen Tag ein bisschen grantig, ist auch alles ein bisschen verspannt. Wenn du dann schlecht schläfst, wird das auch nicht mehr wirklich aufgelöst. Ne? Also da kommen natürlich ein paar Dinge zusammen und das führt dann wiederum dazu, dass der Lymphabfluss schlechter ist. Und natürlich ist dann das Gesicht auch ein bisschen mehr puffy. Ne? Also es gibt dafür auf jeden Fall eine Menge Erklärungen, die alle irgendwie dann dabei landen, dass man sagt, okay, ja, Cortisol ist wahrscheinlich bei diesen Menschen auch gerade nicht im Idealszenario, ne? Aber das ist eher ein Effekt von all diesen Dingen. Das ist auch nur ein Symptom von vielen, ne? Und nicht der Grund, warum man diese Puffiness hat. Ne?
Ja. Wenn man sich jetzt nochmal die Cortisolregulation vorstellt, haben wir ja schon gesagt, Cortisol sorgt dafür, dass wir möglichst viel Energie bereitgestellt bekommen. Jetzt denken wir an eine Person, die sehr dysregulierte Cortisolfunktion im Laufe des Tages hat. Heißt, es kommt manchmal zu einer Verschiebung, dass man am Abend dann nicht gut einschlafen kann, weil das Cortisol ein bisschen höher ist. Dann ist auch ein spannender Ansatz zu sagen, man isst am Abend nochmal etwas kohlenhydratreich. Und ich meine jetzt nicht Süßigkeiten, sondern eher langkettige Kohlenhydrate wie Stärke zum Beispiel, weil das dafür sorgt, dass der Körper dann ohnehin Glucose zur Verfügung hat. Und dann brauchen wir das Cortisol nicht mehr, was diese Energie für uns mobilisiert. Ne? Also es ist ein bisschen paradox. Man würde ja Leuten eigentlich nie empfehlen, spät zu essen und vor allem am Abend dann noch sehr kohlenhydratreich zu essen. Wenn jemand aber ein Cortisolproblem hat, ist das was man mal probieren kann, weil dann die Bereitstellungsmechanismus von Cortisol erstmal nicht mehr benötigt wird und man die Energie dann über die Nahrung zugeführt hat, dass Cortisol runtergeht und man dann am Abend wahrscheinlich etwas besser einschläft. Fand ich noch einen ganz spannenden Hebel, Hack, wie auch immer man es nennen will, wenn man ein Problem hat mit zu hohem Cortisol am Abend. Jetzt ein anderer Mythos, der in diesem Puffy Face so ein bisschen drinsteckt, ist, dass wir ja eigentlich möchten, dass Cortisol möglichst niedrig ist, was ja nicht stimmt.
Ja, nee, also das ist sogar eigentlich, wenn es möglichst niedrig ist, ist sogar eigentlich häufig ein Symptom von Leuten, die sehr, sehr lange unter sehr, sehr viel Stress gelitten haben und dann irgendwann das ganze Hormonsystem, die HPA-Achse nennt man die dann, sie irgendwann einfach nicht mehr hinterherkommt. Ne? Also wir gehen da jetzt nicht tiefer rein, aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass wenn man wirklich niedriges Cortisol hat, ist es sogar gar nicht so ein gutes Zeichen. Es ist eher ein Zeichen für wirklich einen fast schon organischen Burnout, ne? Weil der Körper einfach so lange so viel Hormone, so viel Stresshormone produzieren musste, so viel Energiebereitstellungshormone produzieren musste, dass er jetzt am Limit ist, ne? Und eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Und eigentlich, was du ja in echt haben willst, ist, du willst einfach nur einen sehr, sehr guten Rhythmus haben. Du willst morgens möglichst hohes Cortisol und abends willst du möglichst niedriges. Ne? Du willst einfach einen sehr, sehr schönen Rhythmus über den Tag haben. Und das ist das eigentliche Ziel und nicht hoch oder niedrig generell. Sondern eben dieser Wechsel zwischen beidem. Ne? Weil du brauchst einerseits in der Nacht natürlich das Niedrige, um wirklich runterzukommen, weil du brauchst diese Energie nicht, wenn die Energie da ist, dann ist natürlich dein Körper unruhig. Ne? Und andersrum willst du morgens aber so viel Energie wie möglich haben, um richtig geilen Tag zu starten, richtig klar denken zu können. Und ich würde behaupten, dass viele Leute, die jetzt ja unter chronischem Stress leiden, die sind dann häufig sogar eher schon in der Situation, dass sie morgens zu wenig Cortisol haben, und dann vielleicht aber es auch nicht schaffen, über den Tag hinweg das ausreichend zu senken. Also sie sind dann quasi in so einer Zwischenphase drin. Ne? Sie sind ein bisschen zu hoch für den Abend und ein bisschen zu niedrig für den Tag. Ne? Und dann fühlt man sich natürlich auch nicht gut. Ne? Du wirst einerseits nicht gut schlafen und auf der anderen Seite wirst du dich tagsüber auch nicht fit fühlen. Ne? Und deswegen muss das Ziel sein, eben wirklich Strategien zu entwickeln, wie man einerseits nachts wirklich runterkommt. Das ist wahrscheinlich der erste Ansatzpunkt, ne? Dass man mal wieder diesen Rhythmus einkehrt. Ne? Und dass man auf der anderen Seite dann aber auch schafft, tagsüber eben das Cortisol ausreichend zu pushen, sei es durch Sport, sei es durch Koffein. Verschiedenste Strategien gibt es ja. Ne? Du willst deinem Körper auf jeden Fall zeigen, hey, ich brauche jetzt Energie, ne? Und gib mir die jetzt auch. Ne? Und ja, deswegen kann man so nicht sagen. Ja.
Ja. Das heißt, die wichtigste Grundlage ist eigentlich, dass man sein Cortisol irgendwie wieder in einen normalen physiologischen Rhythmus bringt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn es um das Morgens geht, dann ist es ganz klar, eine möglichst konstante Aufwachzeit zu haben. Und zwar unter der Woche als auch am Wochenende. Also, dass man dann nicht sagt am Wochenende, oh, und jetzt wird mal ein bisschen ausgeschlafen. Das sollte man im Idealfall nicht machen. Dann klassisch irgendwie Tageslicht. Das kann man auch ersetzen durch eine Tageslichtlampe, wenn man es nicht schafft, in der Früh irgendwie mal kurz rauszugehen oder am Weg in die Arbeit irgendwie rauszugehen. Das sorgt dafür, dass dieser Cortisol-Spike dann in der Früh auch entsprechend anhält. Das leistet mal einen ersten Beitrag dazu. Und das andere ist, wenn es um körperliche Bewegung geht, um Training geht, dann wäre eigentlich der physiologisch beste Zeitpunkt im Durchschnitt wäre immer Sport in der Früh zu machen. Also dass man eigentlich möglichst nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, wie auch immer, dann zum Sport geht und dann erst seinen restlichen Tätigkeiten nachgeht. Ob das jetzt Arbeit ist oder ganz normaler Alltag, sei jetzt mal dahingestellt. Man kann natürlich auch erst, wie so viele machen, am Abend Sport machen. Das wird aber nicht dazu führen, dass das Cortisol dann besonders runtergeht. Ne? Sondern eigentlich ist es am Abend sehr, sehr spät. Ich glaube, wir kennen alle Leute, die um 22, 23 Uhr erst ins Gym gehen. Und das ist eigentlich total kontraintuitiv für so einen normalen Stressrhythmus oder für einen normalen Cortisolrhythmus, weil das ist nochmal ein ordentlicher Peak.
Ja, absolut. Nee, das willst du auf jeden Fall vermeiden. Ja.
Und deswegen macht das Sinn, macht sehr viel Sinn, das in der ersten Tageshälfte zu machen, wenn man es denn überhaupt einrichten kann. Ne? Der zweite Fehler, den man machen kann, ist so, bezieht sich auf Kaffee, Koffein, ganz generell. Schlafen Leute wenig und dann wird erstmal ordentlich Koffein geballert, sozusagen, damit man dann auch das Cortisol noch irgendwie künstlich ein bisschen hochhält. Wenn man das einmal macht und dann wieder normal schläft, wahrscheinlich egal. Wenn man das dann sehr, sehr häufig macht, also immer schlecht schläft und das dann nur versucht, durch irgendwelche Energy Drinks oder Koffein dann zu kompensieren, dann leistet man einen guten und soliden Beitrag zu einer ordentlichen Cortisol-Dysregulation auch über die Zeit hinweg, ne? Das wird dann ohne Kaffee nicht mehr funktionieren. Der ganze Schlafrhythmus wird durcheinander gebracht, wenn man den Kaffee dann mal weglässt. Das heißt, man ist dann auch nicht mehr wirklich leistungsfähig über die Zeit hinweg. Muss man auch daran denken, wenn man irgendwo im Bereich von 5 bis 7 Tassen Kaffee am Tag liegt. Ich will nicht sagen, dass das ungesund ist, aber es leistet zumindest keinen Beitrag zu einem normalen Tag-Wach-Rhythmus oder zu einem normalen Cortisol-Rhythmus. Ne?
Absolut. Deswegen,
da sollte man auch daran denken. Und auch tagsüber, wenn man Phasen von erhöhter Beanspruchung hat, das ist ganz normal Sport, das kann aber auch eine psychische Beanspruchung sein, wenn man viel Stress hat, wenn man viele Termine hat, wenn man auch in der Kindererziehung mit Kindern mal sehr viel Stress hat, weil sie auch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, dann muss man sich diese Erholungszeiten einfach nochmal richtig gut einplanen und sich mal diese 15 Minuten schauen, dass man die irgendwie sich rausnimmt. Auch das wird dann nochmal einen guten Beitrag leisten zu diesem Thema, ja, Cortisolkontrolle. Und wenn man, um nochmal auf dieses Puffy Face so ein bisschen zurückzukommen, wenn man das auch dann hat oder wenn man auch in der Früh merkt, es spannt alles so ein bisschen mehr oder man hat schon ein bisschen so ein aufgequollenes Gesicht, dann ist das meistens auch einfach so ein Resultat von schon auch Stress, aber nicht ein Resultat von Cortisol, sondern ein Resultat von allem, was Stress so mit sich bringt, ne? Schlechtere Ernährung, weniger Bewegung, weniger Schlaf, mehr Kaffee und so weiter und so fort. Das leistet halt dann wiederum nur einen Beitrag zu einem dysregulierten Tagesablauf. Und diese, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, dieses aufgedunsene Gesicht kann natürlich auch viele andere Gründe haben, die jetzt erstmal wenig mit Stress zu tun haben, und zwar Allergien.
Ne? Ja.
Allergien, Pollen, Hausstaubmilbe, Pollen ist vor allem sehr häufig, aber auch Hausstaubmilbe, das merken viele Leute über viele Jahre hinweg ja nicht. Ne? Es kann auch eine Allergie auf ein Kissen sein, wenn man jetzt mal ein neues Waschmittel zum Beispiel benutzt, ein neues Kissen hat, das man nicht gut verträgt, wo der Körper dann irgendwie besonders darauf reagiert, auch das kann Beitrag dazu leisten, dass man etwas aufgedunsenes Gesicht hat. Deswegen,
jede Art von Entzündung eigentlich, ne?
Ja.
Kann irgendwie, also ich meine, auch wenn man erkältet ist, hat man sowieso das gleiche Problem, ne? Aber jede Art von Entzündung, die auch nur so geringfügig ist, ne? Deswegen ist Ernährung ein Thema, deswegen ist auch Alkohol ein Thema, führt natürlich dazu, dass du so ein Puffy Face hast. Und ehrlicherweise, diese Sachen führen ja wiederum zu einem erhöhten Cortisolspiegel in der Nacht, ne? Aber die sind eigentlich das Problem und nicht das Cortisol selber. Das Cortisol ist dann eigentlich nur ein Resultat. Und ja, wie gesagt, liegt halt auch nicht alles daran am Cortisol. Ne? Aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, Entzündung generell. Ne?
Und man muss auch kein Cortisol-Detox machen, aus dem Grund, den wir schon erwähnt haben, wir brauchen ja Cortisol, also ist super, super wichtig. Man will es einfach nur in einem normalen Ausmaß haben. Man will einfach nur, dass es so funktioniert, wie es die Natur für einen vorgesehen hat. Und klar macht es das moderne Leben ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, man kann es heutzutage trotzdem ganz gut schaffen, sich manchmal ein bisschen rauszunehmen, sich ein paar Stressoren einfach gar nicht an sich ranzulassen und sich in nicht alle Themen auch so ein bisschen reinzusteigern. Ne? Das ist ja auch wieder dieses klassische Distancing, was man auch jeden Tag versuchen sollte, so ein bisschen zu praktizieren, damit man sich nicht so leicht außer Rand und Band bringen lässt. Wann sollte man jetzt sich mal wirklich Gedanken machen? Also wenn man jetzt so ein Puffy-Face hat über sehr, sehr lange Zeit hinweg, wann sollte man sowas mal abklären lassen? Gibt es da überhaupt Gründe oder nicht?
Boah, ja, also ich finde ich enorm schwierig, weil also, es ist extrem schwierig, in klare Worte zu fassen. Ich finde, wenn es wirklich, wirklich sehr, sehr akut passiert und sehr, sehr schnell geht, ich glaube, das ist dann der Punkt, wo du sagst, okay, das sollte ich mir erstmal anschauen. Aber da würde sich, glaube ich, jeder, also bei einer Gewichtszunahme, bei einer schnellen Gewichtszunahme im Gesicht insbesondere würdest du wahrscheinlich schon mal überlegen, okay, woran liegt denn das jetzt gerade? Ich esse gar nicht so viel mehr eigentlich. Eigentlich hat sich in meinem Lifestyle gar nicht so wesentlich was geändert. Warum passiert das gerade? Ne? Und da könnte man sowas dann schon mal prüfen. Ne? Wahrscheinlich wirst du es auch nur dann merken, wenn es wirklich sehr, sehr akut ist. Ne? Also wenn es ein schleichendes Unterfangen ist, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht das zugrunde liegende Problem sein, dass irgendwas wirklich Schlimmes mit deinem Cortisolstoffwechsel gerade passiert. Das liegt einfach daran, dass du halt Stück für Stück zunimmst. Ne? So ehrlich muss man leider sein. Ne? Cortisol ist dann vielleicht ein Faktor davon, der die Zunahme begünstigt, weil es halt ein bisschen dysreguliert ist. Aber wenn du sowas hast, dann passiert sowas, also, oder wenn sich da meinetwegen ein Tumor entwickelt und du dadurch eine höhere Cortisol-Ausscheidung hast, dann wird das sehr, sehr schnell passieren. Ne? Und dann wirst du natürlich die klassischen Symptome oder visuellen Sachen auch haben, wie ein Mondgesicht. Du wirst diese violetten Dehnstreifen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Du wirst auf einmal vielleicht auch einen hohen Blutdruck entwickeln. Deine Blutfettwerte werden sich schnell verändern. Du wirst einige Dinge haben, die du eigentlich noch nicht haben solltest. Und das geht dann aber auch schnell. Ne? Und passiert normalerweise jetzt eigentlich nicht langsam schleichend wie halt eine normale Gewichtszunahme. Ne? Das ist dann halt einfach nicht mehr normal. Ne? Und ich denke, das kann man dann schon relativ gut unterscheiden, was normal und was nicht normal ist. Aber deswegen find ich es sehr schwer zu sagen. Also ich würde es wahrscheinlich vor allem auf diese Geschwindigkeit einfach beziehen. Und wenn was sehr schnell geht, ist es selten ein gutes Zeichen. Ne?
Ja. Bei dem Thema Puffy Face ganz generell, wir haben schon gesagt, ich glaube, es ist viel auch eine ganze Produktkategorie rund um dieses Thema entstanden. Und mit vielen Sachen, also viele Sachen sind jetzt wahrscheinlich auch per se nicht falsch. Wenn man das Gefühl hat, dass es einem gut tut, in der Früh mit diesem Gua Sha Stein im Gesicht den Lymphafluss zu verbessern oder mit so einer Bürste oder mit so gewissen Kühlrollern oder Kühlauflagen da irgendwie beizutragen, dass man ein angenehmeres Gefühl im Gesicht hat, dann ist jetzt erstmal primär nichts falsch damit, wenn es einem das Geld wert ist, will ich jetzt dazu sagen, ja. dann passt das auch. Aber wie gesagt, es wird nicht das zugrunde liegende Problem lösen, dass man wahrscheinlich die Nacht vorher oder die Nächte vorher nicht gut geschlafen hat, dass man vielleicht zu spät gegessen hat, zu salzig gegessen hat, dass man vielleicht Alkohol getrunken hat. Also man soll das nicht falsch verstehen im Sinne von, okay, mein Gesicht ist irgendwie in der Früh immer so aufgedunsen, dann kaufe ich halt einfach was symptomorientiert, was das jetzt irgendwie verbessert, sondern soll es trotzdem als irgendwie Anlass nehmen, mal zu schauen, ja, woher kommt es denn? Habe ich Tage, wo das irgendwie besser ist? Habe ich Tage, wo es schlechter ist? Ist es vielleicht eine Allergie? Ist es keine Allergie? Also es lohnt sich dann schon auch mal weiterzudenken, nicht gleich auf das erstbeste Produkt anzuspringen, was das Problem dann scheinbar nur symptomatisch lösen soll. Ne? Und Cortisol ist in den meisten Fällen nicht der Grund dafür, in den allermeisten Fällen, weil wenn, dann ist es ein medizinisches, sehr krasses medizinisches Problem. Und da haben wir jetzt eh schon darüber gesprochen, wie sich sowas äußert. Das ist super, super selten. Man kann auf jeden Fall darauf achten, wenn man unter einer Cortisontherapie steht, also wenn man auch laufend Cortison einnimmt. Das haben aber die Ärzte auch am Schirm. Also auch wenn man unter einer Cortisontherapie steht, dann werden Blutfettwerte kontrolliert, dann wird Blutzucker kontrolliert und so weiter und so fort. Das ist einfach Teil von jeder normalen Cortisontherapie. Insofern muss man sich da, glaube ich, auch keine großen Gedanken machen und man sollte schon mal gar nicht anfangen, das dann plötzlich abzusetzen, wenn es medizinisch indiziert ist.
So, absolut. Ne?
Ja. Also da, wenn man da Sorge hat, kann man das, glaube ich, immer mit dem Arzt oder mit der Ärztin des Vertrauens besprechen und dann schafft man es da, glaube ich, auch am Ende, das therapeutisch zu berücksichtigen. Und Cushing ist was super, super Seltenes und deswegen da nicht verrückt machen lassen und auch von Social Media nicht verrückt machen lassen. von diesen ganzen Videos, die man da sieht. Zumindest ein Cortisol-Phase ist nichts, was eine sonderlich medizinische Grundlage hat, sondern es sind meistens einfach Lifestyle-Faktoren. Und das war's.
So. Also was sind, ich meine, wir haben es zwar schon ein bisschen besprochen, aber was würdest du sagen, sind deine Top 3 Hacks, um deinen Cortisolspiegel ideal zu halten?
Also es ist sicher dieses regelmäßige Schlafengehen, regelmäßige Aufstehen, also klassische Regelmäßigkeit, das mache ich eigentlich hier immer. Und ansonsten zu spät essen, weil das macht es erstens nicht gut für Cortisol, zweitens macht es meinen Schlaf kaputt, ich kann einfach nicht mehr gut schlafen. Deswegen, das sind mal die zwei wichtigsten Sachen. Und ansonsten, ich habe jetzt zum Beispiel keinen, in der Früh habe ich jetzt keine besondere irgendwie Morgenroutine, wo ich sage, das leistet jetzt irgendwie einen Beitrag, damit mein Gesicht nicht irgendwie so aufgedunsen ist. Aber klar, wenn ich Alkohol trinke, dann ist mein Gesicht in der Früh halt viel, viel praller, trinke ich halt keinen Alkohol. So, ja. Ne? Macht man ja eh nur noch sehr, sehr selten. Insofern, aber auch wir trinken ab und an mal Alkohol, das soll an der Stelle mal gesagt sein, weil wir das schon so oft gehört haben.
Ja, du bist nur noch am Bashen, Mario.
Ich bin nur noch am Bashen, aber ich mache das ja auch im vollen Bewusstsein, dass es nicht gut ist für mich. Deswegen, das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Aber ja,
schon regelmäßig machst, auch ist tagsüber schon nochmal so eine neue Regulierung, dass du dich einfach mal auf den Boden legst. Ne?
Ja.
Ich glaube, Viertelstunde sowas. Ne?
Ja, genau. So 10, 15 Minuten mal auf eine harte Unterlage legen. Einfach im Boden, wenn er sauber ist. So. Ansonsten kann man ja irgendwas schnell unterlegen, irgendwie eine Decke. Wenn es im Büro ist, kann man sowas auch einfach selber mitbringen. Und wenn man zu Hause ist, kann man sich auch einfach auf den Boden legen. Ich finde das super, super angenehm. Einfach mal tief durchatmen. Man kann das auch mit Breathwork kombinieren. Ich mache es in den meisten Fällen ehrlich gesagt nicht, sondern ich entspanne mich dann einfach nur in den 10, 15 Minuten. Hör keine Musik, hör auch keinen Podcast oder sonst was. Das ist einfach mal nur eine kurze Ruhephase und man ist unfassbar fokussiert wieder danach für eine kleine Fokusphase, wenn es jetzt auf der Arbeit ist. Man kann sich wieder sehr, sehr gut konzentrieren und wenn man schon mal übermüdet in den Tag startet und in der Früh mal nur einen Kaffee getrunken hat, dann kann man das schon auch mal am Vormittag machen. Ich mache es halt meistens am frühen, mittleren Nachmittag.
Ja, ich denke wahrscheinlich, das Idealszenario ist, man macht es eben wahrscheinlich nicht am Vormittag. Ne? Also außer es ist wirklich eine richtig beschissene Nacht gewesen. Ja. Ne? Weil eigentlich ist es ja logisch, du willst es ja eigentlich genau, willst du es irgendwie nach dem Mittagessen vielleicht machen oder früher Nachmittag, machst nochmal so ein Reset und zeigst deinem Körper, okay, jetzt fahr mal ein bisschen runter. Und damit bereitest du ja eigentlich schon deinen Abend vor, dein Wind-Down für den Abend. Und das ist eigentlich schon ideal, würde ich behaupten. Und das, glaube ich, kann vielen Leuten helfen. Ich glaube, das Problem ist, dass sich viele Leute, oder es passiert mir genauso, man einfach sich die Zeit dafür nicht nimmt. Obwohl man eigentlich 15 Minuten, das ist ja nichts, ne? Du bist danach wahrscheinlich sogar doppelt so produktiv. Das heißt, du gewinnst sogar Zeit. Dadurch ist es sogar wahrscheinlich ein Return of Investment mal 3, 4, ne? Mhm. Und wenn man sich diese 15 Minuten genommen hat, dann hast du eigentlich deinen Abend schon vorbereitet und schläfst abends wahrscheinlich auch besser ein, ruhiger ein, wirst besser schlafen, wirst am Morgen weniger Puffy Face haben, am nächsten Morgen besseren Cortisol Spike haben und so weiter. Ne? Also ich finde, dass es auch so tagsüber diese Hacks zu haben, macht, finde ich, extrem Sinn. So bin ich auch voll dabei. Ich mache eh genau die gleichen Sachen, wenn ich auch beim Schlaf, glaube ich, nicht so routiniert bin wie du. Da habe ich schon immer mal wieder Aussetzer. Aber das klappt sonst auch ganz gut und ich wache auch immer eigentlich fast zur gleichen Uhrzeit irgendwie auf, aber ich schaffe es dann schon auch, mich einfach nochmal hinzulegen, dann schlafe ich halt noch, ne? Was natürlich nicht gut ist, ne? Soll keiner nachmachen. Sonst, was gibt's noch? Also ich glaube, was viele halt sagen, ja, es gibt noch verschiedene Supplements, die man nehmen kann, ne? Ashwagandha ist da ein Thema, ja, stimmt auch, reguliert den Cortisolspiegel auch im positiven Sinne, macht dann halt insbesondere auch abends Sinn, um ein bisschen runterzufahren. Aber ja, am Ende löst es zugrunde liegende Probleme häufig nicht. Ne? Und deswegen, Schlafen macht eigentlich den Großteil aus. Ne?
Ja, was ich noch dazu sagen wollte, der Nachteil von so einer sehr, sehr regelmäßigen Routine beim Schlafen ist natürlich, wenn du mal aus dieser Routine rauskommst, dann fühlst du dich ungleich schlechter.
Ja, aber gut, es ist immer so, wenn man seinen Körper gut behandelt und dann irgendwas macht, was nicht gut ist, dann fühlt es sich umso schlimmer an, oder? Es ist ja genauso wie, du gehst 5 Monate nicht zu McDonald's und dann isst du McDonald's. Du fühlst dich danach furchtbar, oder? Das ist irgendwie so ein super ekliges Gefühl. Also ich esse auch mal. Ich gebe es zu, ne? Habe ich schon mal gemacht, ja? Und habe ich auch im letzten Jahr schon mal gemacht. Und man fühlt sich furchtbar danach, oder? Oder auch wenn du jetzt, keine Ahnung, Raucher bist oder kein Raucher. Der Raucher fühlt sich nach einer Zigarette nicht furchtbar, der Nichtraucher fühlt sich sogar besser. Der Nichtraucher fühlt sich danach furchtbar. Das ist ein unfassbar ekelhaftes Gefühl. Also immer wenn du anfängst, deinen Körper über die Jahre hinweg besser, besser und besser zu behandeln, wirst du umso mehr Dinge finden, die dich wirklich, wirklich richtig unglücklich machen. Und das ist leider
viel, viel
so.
Sensibler. Du wirst auch viel auf Alkohol sensibler. Zum Beispiel. Ja. Ne? Wenn man kaum noch Alkohol trinkt, dann reagiert man viel, viel sensibler auf eine Nacht, wo man mal Alkohol getrunken hat. Und das soll einen aber nicht abbringen.
Genau. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man alle diese Dinge wirklich schlimm findet, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Also aus meiner Sicht.
Ja. Ja. Würde ich so unterschreiben. Habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ihr noch was hinzuzufügen habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, podcast@beyondlifespan.de oder auch auf Spotify, YouTube kommentieren. Schauen wir uns gerne an. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne an Freunde, Familie weiterschicken und uns eine Bewertung da lassen. Das freut uns besonders. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Max, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke und ciao.